Juckreiz, Pfotenlecken, Ohrenentzündungen oder immer wieder Hautprobleme bei Hund oder Katze? Und du hast das Gefühl, du probierst alles, aber nichts hält dauerhaft. In Gesunde Haut beginnt im Darm sprechen wir über das, was oft übersehen wird. Das Darmmikrobiom. Verständlich, praxisnah und ohne Mythen. Mit Melanie Wolf, Autorin des Buches Gesunde Haut beginnt im Darm. Abonniere jetzt und hol dir Schritt für Schritt mehr Gesundheit für Hund und Katze. Willkommen bei Gesunde Haut beginnt im Darm, dem Tierhalter-Podcast mit Melanie Wolf. Hier geht es um mehr Gesundheit für Hund und Katze durch ein stabiles Darmmikrobiom. Heute hörst du eine kurze Einführung, noch bevor wir mit den regulären Folgen starten. Wir klären typische Mythen und Glaubenssätze, und du bekommst einen verständlichen Überblick, warum Darmgesundheit so oft der Schlüssel ist, wenn die Haut laut wird. Wichtiger Hinweis: Dieser Podcast ersetzt keine tierärztliche Diagnose oder Behandlung. Er soll dir Wissen und Orientierung geben, damit du die richtigen Fragen stellen kannst. Heute zu Gast ist Melanie Wolf, Autorin des Buches »Gesunde Haut beginnt im Darm – Das Mikrobiom als Schlüssel zur Tiergesundheit«. Melanie überarbeitet gerade das Buch. Die zweite Auflage erscheint spätestens Ende Februar 2026. Schön, dass du da bist, Melanie.
Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
Dann lass uns direkt starten. Wenn du sagst, gesunde Haut beginnt im Darm, was bedeutet das ganz konkret?
Ja, das bedeutet, viele Patienten, die bei mir vorstellig werden, kommen mit der Diagnose oder wir stellen die Diagnose atopische Dermatitis. Das kann man sich so vorstellen, die Tiere sind sehr juckreizgeplagt, also sie leiden sehr. Die Besitzer natürlich streckenweise auch, weil man beobachtet natürlich die ganze Zeit dieses leidende Tier. Man fühlt sich irgendwie hilflos. Man versucht schulmedizinisch dieses Problem irgendwie zu rocken, irgendwie in den Griff zu bekommen. Das Ganze wird dann symptomatisch versucht. Also bleiben wir jetzt dabei, dass wir halt keine Medikamente erwähnen. Es gibt dann die sogenannte Anti-Juck-Spritze, in Anführungsstrichen, die man sich dann einmal im Monat abholt. Oder es gibt auch Tabletten, die gegen den Juckreiz wirken, bedingt. Denn es kommt halt leider immer wieder. Wenn die Wirksamkeit von diesen Präparaten aufhört, treten auch die Symptome wieder hervor. Das ist das, was wir sichtbar auf der Haut sehen. Wir haben den Juckreiz, wir haben die Rötung, wir haben die Schuppenbildung. Das Ganze stresst das Tier natürlich enorm. Also das geht auch auf die Psyche. Das Nervenkostüm ist natürlich auch angekratzt. Nicht nur das Nervenkostüm des Tieres, auch der Besitzer. Und dann hat man diese Sichtbarkeit auf der Haut von dieser Problematik. Die Urproblematik liegt aber tiefer und deswegen spricht man von einem Etagenwechsel. Also sie liegt eine Etage tiefer und das ist der Darm. Und im Darm ist diese Grundproblematik, die unbehandelt irgendwann diesen Etagenwechsel vollzieht und hoch auf die Haut geht. Der Darm wird nicht angeschaut, der Darm wird nicht behandelt, es gibt keine Darmsanierung, sondern man konzentriert sich ausschließlich immer auf die Symptomatik auf der Haut. Und das ist so ein bisschen ein Teufelskreis, man kommt da überhaupt nicht weiter. Und damit ist gemeint, dass der Ursprung einfach dieser Erkrankung hauptsächlich im Darm liegt, hauptsächlich, weil es gibt auch Tiere, die leider so eine genetische Disposition mitbringen. Aber hauptsächlich liegt der Ursprung dieser Erkrankung, der Ursprung der atopischen Dermatitis tatsächlich im Darm.
Mythencheck, Mythos Nummer 1. Das richtige Fertigfutter ist die Lösung aller Probleme. Viele Besitzer kaufen verzweifelt Futter um Futter in der Hoffnung, endlich das Richtige zu finden. Was sagst du dazu?
Ja, das Futter ist ein sehr, sehr großes Thema. Viele Patientenbesitzer könnten quasi einen eigenen Futtermittelladen schon eröffnen. Es wird Futter um Futter gekauft, es wird rumprobiert. Streckenweise funktioniert ein Futter einige Zeit gut. Manchmal funktioniert es sogar dauerhaft gut. Und manchmal geht es dann los, man hat es gekauft, es geht 3 Wochen gut, dann geht der Durchfall wieder los, der Juckreiz beginnt wieder und man muss sich wieder ein neues Futter suchen. Das ist natürlich sehr frustrierend für den Patientenbesitzer. Man weiß auch nicht so recht, welches Futter ist das Richtige? Also ich bekomme immer wieder die Frage gestellt in der Praxis, ja, was fütter ich denn jetzt? Welches Futter ist das Richtige? Von welchem Futterhersteller? Soll ich lieber barfen oder soll ich meinen Hund bekochen? Dann ist die Angst da, wenn der Hund gebarft wird oder er wird bekocht, dass er zu wenig Vitamine und Mineralstoffe bekommt. Also es ist eine Riesenblase, diese Futterblase. Und es ist halt auch ein Riesenmarkt. Der Besitzer sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Es ist auch streckenweise wirklich sehr, sehr schwierig, sehr undurchsichtig. Wichtig ist zu wissen, das Futter ist nur ein Baustein. Es ist nicht der einzige Gamechanger, um eine Erkrankung zu behandeln. Also wirklich nur ein Baustein, der durchaus sehr wichtig sein kann. Aber da würde ich gerne Futter umbenennen und würde es in Nahrung umbenennen. Und da, glaube ich, kommen wir jetzt schon an die Essenz, wenn man das mit einem gesunden Menschenverstand mal betrachtet. Was würde man bei uns als Nahrung betiteln und was würde nur als Füllstoff durchgehen? Ich glaube, da muss der Fokus sich verändern, dass man nicht mehr die Frage stellt, was ist denn jetzt der richtige Futtermittelhersteller? Was ist das richtige Futter? Sondern was ist die richtige Nahrung, um das Darmmikrobiom, was ja essentiell für die Gesundheit des Darms und somit für die Entstehung von atopischer Dermatitis zum Beispiel oder auch chronischen Durchfallerkrankungen verantwortlich ist, dass man den Fokus darauf legt. Was ist die richtige Ernährung für das Darmmikrobiom?
Also weniger noch ein Sack, mehr Plan. Mythencheck, Mythos Nummer 2. Leaky Gut gibt es nicht. Viele hören das und sagen sofort, das ist Quatsch. Wie ordnest du das ein?
Das Leaky Gut-Syndrom ist ein großes Thema. Nicht nur das Leaky Gut-Syndrom an sich, weil es tatsächlich ein großes Thema ist, sondern vor allen Dingen die Anerkennung des Begriffs oder die Anerkennung der Diagnose an sich. Also was man wissen muss, ist, dass diese Diagnose oder das Leaky Gut-Syndrom schulmedizinisch nicht anerkannt ist. Es wird in der Alternativmedizin benutzt, um die Problematik zu erklären. Die ist ja ganz mannigfaltig, also viele einzelne Parameter können da noch mit hineinspielen. Leaky Gut bedeutet halt einfach diese Durchlässigkeit und man könnte es auch Emmentaler Käsesyndrom nennen, es heißt jetzt nur mal so. Und das ist ganz wichtig, man weiß, es ist schulmedizinisch nicht anerkannt. So, ich weiß aus Erfahrungen auch von Patientenbesitzern, die sind zum Beispiel bei einem Kollegen im Notdienst und haben dann Durchfall, die haben einen chronischen Durchfall, einen blutigen Durchfall und sagen dann, ja, aber mein Hund leidet am Leaky Gut-Syndrom, dass sie häufig die Antwort bekommen, das gibt es nicht. Und das möchte ich ganz klar so sagen, nur weil man vielleicht etwas nicht versteht oder nicht erkannt hat, dass es das gibt, heißt es nicht, dass es nicht da ist oder dass es da ist. Ne? Die Symptome oder die ganze Problematik ist real und sie ist klinisch relevant. Punkt. Und damit hat sich die Diskussion für mich eigentlich grundsätzlich beendet. Denn es geht ja gar nicht so sehr darum, um zu diskutieren, gibt es was oder gibt es etwas nicht? Denn die Probleme sind ja sichtbar da. Es gibt diagnostische Maßnahmen, wo ich die einzelnen Parameter auch austesten kann und mir klar ist, wie der Darm zurzeit aufgestellt ist, das sehe ich, das ist deutlich da. Wie das Kind letztendlich heißt, ist in dem Moment irrelevant. Relevant ist hier ja tatsächlich die weitere Vorgehensweise und ja, wie kann dem Hund oder der Katze letztendlich dann geholfen werden und wie kann diese Erkrankung angegangen werden?
Mythencheck, Mythos Nummer 3. Mein Hund kann keine Darmerkrankung haben. Er hat ja nie Durchfall. Stimmt das?
Ja, das ist leider nicht so. Ich kann auch hierzu ein Beispiel nennen. Das bedeutet, es geht hier um großen Werner Senn. Der hatte immer wieder Einbrüche mit seinem Bewegungsapparat. Das bedeutet, er hatte schubweise rheumatoide Schübe, also Erkrankungen. Das war leider immer am Wochenende der Fall oder häufig am Wochenende der Fall. Er wurde dann immer im Notdienst vorstellig. Er hatte starke Schmerzen, starke Probleme aufzutreten, starke Probleme überhaupt die Hinterhand noch zu bewegen. Und das wurde untersucht. Er wurde von vorne bis hinten durchleuchtet. Die Röntgenbilder waren alle unauffällig. Alle bildgebenden Verfahren waren unauffällig. Man fragte sich, wo liegt jetzt hier das Problem? Wir haben dann was gemacht, was im ersten Moment vielleicht etwas seltsam anmutet, denn dieser Hund hatte keinen Durchfall, er hatte kein Erbrechen, er hatte keinen Juckreiz, also alles so diese typischen Symptome, wo man sagen würde, so, da ist ein Problem im Darm, hatte er nicht, hatte den schönsten Stuhlgang und hatte auch nie in seinem Leben irgendwelche Probleme mit dem Darm. Bis hierhin. Wir haben dann trotzdem diese Untersuchung gemacht und interessanterweise kam tatsächlich raus eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut und vor allen Dingen ganz wichtig eine Entzündung der Schleimhaut. Das bedeutet, die Entzündungsmarker waren erhöht und hier war das Grundproblem. Und ganz spannend war, wir haben dann angefangen mit der Therapie, den Darm wieder saniert und das Problem war gelöst. Also seitdem wir das gemacht haben, ist dieser Hund beschwerdefrei. Der konnte nicht mehr 2 Stunden am Stück spazieren gehen. Er hatte einen ganz eierigen Gang. Der kann wieder 2 Stunden spazieren gehen. Der ist total fit. Das ganze Fell hat sich nochmal verändert. Er hat viel mehr Glanz und insgesamt ist der ganze Hund auch vom Nervenkostüm viel stabiler. Also das bedeutet, man hat gesehen, da sind die Symptome eine rheumatoide Erkrankung gewesen. Und das Grundproblem lag im Darm. Und deswegen kann man nicht sagen, okay, mein Hund hat keine Darmerkrankung, weil er hat keinen Durchfall.
Mythencheck, Mythos Nummer 4. Mein Hund hat Durchfall, also hat er Würmer. Viele geben dann sofort eine Wurmtablette, ohne zu testen. Warum ist das problematisch?
Ja, da ist es ganz klar, das gilt wie immer, erst die Untersuchung, erst die Diagnose und dann die Behandlung. Das bedeutet, nicht auf Verdacht eine Wurmkur verabreichen, sondern erst den Kot untersuchen. Gibt es Parasiten? Liegt ein Parasitenbefall vor? Dann verabreicht man die Wurmkur. Ansonsten ist es sinnbefreit. Na, wenn keine Würmer da sind, muss ich keine Wurmkur verabreichen. Die Belastung für den Organismus ist viel zu hoch, gerade bei ganz jungen Tieren oder bei ganz alten Tieren. Und es macht auch keinen Sinn, denn wenn ein Durchfall bereits vorliegt, verweilt der Wirkstoff nicht so lange. Ich habe diese Wirkkraft gar nicht, denn der Kot flutscht ja so durch. Und im schlimmsten Fall hat man einen Hydrantenstuhlgang. Das bedeutet, es geht in einer rasanten Geschwindigkeit durch und da macht es gar keinen Sinn. Da habe ich gar keine Wirkung. Und nochmal, es macht nur Sinn, Würmer zu behandeln, wenn sie auch tatsächlich da sind. Eine Wurmkur wirkt ja nicht gegen Durchfall an sich, sondern da ist es tatsächlich so, auch ganz wichtig, wenn Sie merken, es ist eine Verschlechterung da über den ganzen Zeitraum des Tages. Da kommen noch Erbrechen zu. Es gibt blutigen Durchfall. Der Hund ist schlapp, wirkt apathisch. Das ist ein Notfall und da muss man sofort zum Tierarzt.
Kommen wir zum Begriff, der überall fällt. Mikrobiom. Was bedeutet das ganz korrekt? Und warum sagst du so konsequent Darmmikrobiom?
Ich denke, der Begriff Mikrobiom ist zurzeit schon jedem irgendwo mal begegnet, meistens in der Werbung, meistens aufgrund von Nahrungsergänzungsmitteln, die dann damit werben, das Mikrobiom wieder aufzubauen. Es ist aber ganz klar, man muss da unterscheiden zwischen dem Mikrobiom, was einfach die genetische Vielfalt von allen ist. Also das bedeutet allen Bakterien, die so auf der Haut sind und im ganzen Organismus, und dem Darmmikrobiom. Da sind wir dann gezielt im Darm. Und das ist im Grunde die Unterscheidung und das ist im Grunde das, warum ich ganz gezielt von Darmmikrobiom spreche, weil ich mich ja hauptsächlich im Darmmikrobiom aufhalte, da bin ich zu Hause und deswegen unterscheide ich das ganz gezielt und lege da den Fokus drauf.
Das ist ein wichtiger Unterschied. Mikrobiom ist überall. Wir fokussieren das Darmmikrobiom. Und genau diese Präzision unterscheidet Spezialisten vom Laien. Wenn unsere Hörer nur einen Satz mitnehmen sollen, welcher wäre es?
Symptome sind Signale und die Ursache liegt oft tiefer.
Damit sind wir am Ende der Einführungsepisode. Wenn dir das geholfen hat, abonnier den Podcast, damit du die erste reguläre Folge nicht verpasst. Und wenn du Fragen hast, die wir behandeln sollen, schick sie uns. Melanie, danke dir für deine Zeit.
Ja, danke schön und ich freue mich auf die weitere Folge.